Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Was hat 6 Beine, ist extrem anpassungsfähig und könnte unsere Ernährung revolutionieren? Hallo zusammen, ich bin Martin Hoffmann und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Ernährung der Zukunft. Und jetzt ist es euch bestimmt auch klar, die Lösung sind Insekten. Insekten enthalten extrem viel Protein. Zusammen mit Kohlenhydraten und Fetten gehören Proteine zu den 3 Makronährstoffen, die unser Körper für eine ausgewogene Ernährung braucht. Anfang 2021 hat die EU Insekten als Lebensmittel zugelassen. Außerhalb Europas sind Insekten viel verbreiteter, also zum Beispiel in der afrikanischen oder asiatischen Küche. Die Insektenzucht hat gegenüber der Fleischproduktion klare Vorteile. Die Tiere brauchen kaum Platz, sind anspruchslos in der Haltung, vermehren sich explosionsartig, brauchen wenig Wasser und erzeugen keine Treibhausgasemissionen, wie zum Beispiel Rinder. Wir gehen heute der Frage nach, ob Insekten und alternative Fleischherstellungsverfahren das Potenzial haben, einen festen Platz auf unseren Tellern zu bekommen und ob wir gesellschaftlich wirklich schon so weit sind. Im verarbeiteten Zustand kann man häufig gar nicht mehr sagen, ob das jetzt Insekten sind oder ich nenne es einfach mal richtiges Fleisch. Ich habe im Supermarkt erst Burger Patties aus Heuschrecken gesehen. Gekauft habe ich die nicht, aber vielleicht lasse ich mich ja heute überzeugen. So, ich laufe jetzt gerade durch die Ludwigsburger Fußgängerzone und gleich treffe ich Frank Seide. Er betreibt eine Salatbar mit ganz besonderen Toppings. Und ich soll alles probieren. Mal schauen, also ein Highlight sind anscheinend diese Buffalo-Würmer. Die sind auch als Getreideschimmelkäferlarven bekannt. Und ich muss gestehen, das schreit jetzt nicht direkt nach Lieblingsessen. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich mal rein. Der Frank wartet auch schon auf mich. So, ich schau mal kurz. Da kommen wir rein. Hallo Frank.
Hallo.
Hallo. Hallo. Schön, dass wir hier sein
können. Herzlich willkommen in der Salatbar.
Wir beschäftigen uns heute mit Ernährung der Zukunft und ich blicke mal hinten so auf deine Auslage. Sieht alles sehr, sehr lecker, sehr, sehr gesund aus. Ihr habt aber auch ein ganz besonderes Topping. Das ist jetzt direkt hinter dir versteckt. Ihr habt Insekten auch noch mal mit dabei. Was kannst du mir denn da besonders empfehlen? Wir haben hier auch zwischen uns so einen kleinen Teller stehen. Da hast du mal so ein, ich sag jetzt mal Leckereien, ich hab's noch nicht probiert, aufgetischt. Was hast du denn hier alles?
Also wir bieten 4 Sorten an, die auch zugelassen sind als Speiseinsekten. Wir haben die Heuschrecken, die größeren. Dann die Buffalo-Würmer sind ganz kleine und Grillen und die Mehlwürmer. Die 4 haben wir da im Angebot und die bieten wir an als Topping auf den Salat.
Ich muss gestehen, ich habe noch nie in der Richtung, also ich habe vor allem noch nie so große Heuschrecken und so Grillen probiert. Wie schmecken die?
Also viele, die es probieren, sagen, das schmeckt ein bisschen nussig und knusprig. Das ist, ich sage immer, das ist wie Croutons ein bisschen so, sind ja gefriergetrocknet. Viele meinen ja, so ein Mehlwurm, der wäre weich und schlonsig. Aber die sind wirklich knackig, knusprig. Grillen sind meine Favoriten, die esse ich sehr gern. Die sind vom Geschmack her ein bisschen, ja, so puffiger. Die sind so, die knacken so, wenn man da drauf beißt. Auf den Salat passt das eigentlich ideal.
Also von daher. Wie Croutons meinst du?
Ja, wie Croutons. Bisschen nach Nuss und Knuspert.
Ich würde sagen, also greif zu, ich probiere es auch mal. Ne?
Wenn die Kunden kommen und sagen, oh, ich würde es gerne mal probieren, dann lasse ich eigentlich die Mehlwürmer probieren. Weil Grillen, das sieht so aus wie eine kleine Fliege. Okay. Das zu probieren ist immer ein bisschen schwieriger.
Okay, also das ist schon Profi-Niveau hier quasi.
Ja, also das ist die 2. Stufe dann. Ja.
Okay, dann
aber geschmacklich besser.
Fangen wir mit der 2. Stufe mal an, ja, genau. Also Grillen.
Ja, aber da kannst du ruhig ein paar nehmen, weil einer merkst du wahrscheinlich nicht.
Okay, machen wir mal ein paar rein. Ich hätte es mir ganz anders vorgestellt.
Echt?
Es schmeckt, wie du sagst, so ein bisschen nussig. Man hat so Röstaromen irgendwie so ein bisschen.
Ja, das ist so. Wir bekommen die gefriergetrocknet und du musst die anrösten in der Pfanne. Mhm. Aber wir haben also ohne Öl, sondern nur in der Pfanne erhitzen.
Sieht schon, also ich muss ehrlich sagen, sieht schon krass aus. Dann würde ich sagen, haben wir hier ganz links haben wir Mehlwürmer.
Ja.
Mehlwürmer kenne ich aus einem anderen Kontext.
Nicht ja, Mehlwürmer ist aber auch, die schmecken auch ein bisschen nach Mehl.
Okay.
Weil die bekommen als Hauptfutter Mehl. Mhm. Und die andere bekommen auch Gemüse und so. Also das wirst du jetzt gleich merken, wenn du das probierst.
Okay, probiere ich auch mal ein paar.
Das schmeckt wirklich ein bisschen nach Mehl.
Okay.
Aber genauso knusprig und genauso
ja, auch so ja, knackig. Voll, man merkt auf jeden Fall diesen mehligen Geschmack. Ich muss sagen, das ist für mich schwieriger als eine Grille zu essen.
Echt?
Also Würmer, ich weiß auch
echt?
Nicht. Ja, finde ich schon.
Vielleicht hätte man mit dem Mehlwürmer anfangen sollen.
Ja, und jetzt haben wir noch
Buffalo-Würmer.
Die sind noch mal kleiner als Mehlwürmer.
Das sind ganz dünner, kleine.
Kleiner. Ja.
Aber ist eigentlich harmlos.
Also, total harmlos.
Nein, man muss den Kopf ausschalten.
Das ist das
Kopf Problem ausschalten, bei den Kunden ist eigentlich immer, die kommen rein, sehen das, stellen sich das ganz anders vor, wie das schmeckt. Mhm. Dann sage ich mal, probiert's einfach mal und dann wird er das sehen. Das ist nur im Kopf.
Es ist wirklich Augen
es
zu
ist nur,
und dann.
Nur der Kopf, der sagt, das sind Insekten, das sind Würmer oder das ist Ungeziefer.
Ich habe so ein bisschen Puffreis. Kennst du diese Puffreis?
Ja. So also das finde ich die Grillen.
Ja.
Das sage ich immer. Das schmeckt immer ein bisschen, das pufft so, das knackt so, wie wenn du auf einen Puffreis beißt, ja.
Dann würde ich sagen, jetzt haben wir noch die großen, das sind Heuschrecken, 4-5 Zentimeter.
würde ich jetzt mal sagen, so ungefähr.
Am ganzen Jahr.
Man kann auch sehr gut erkennen, wo der Kopf ist.
Du siehst die Augen, die guckt dich an.
Wenn okay,
du
krass.
Das Thema bei den Heuschrecken ist, die bekommen wir mit Flügel und mit Beine. Mhm. Die sind jetzt schon geröstet, ohne Flügel, ohne Beine, weil die Beine, die haben so Widerhaken dran. Mhm. Und deshalb muss man die auch wegmachen. Und
das heißt, ihr müsst jede nochmal einzeln in die Hand nehmen.
Jede einzeln wird Flügel wegmacht, Beine wegmacht. Ja, guten Appetit.
Rein damit. Ja, ich kann das gar nicht sagen, nach was
es schmeckt. Alles schmeckt, ne? Ungefähr so ganz bisschen in die gleiche Richtung. Also ich finde, es gibt jetzt nicht so massive Unterschiede vom Geschmack her. Also wie Rindfleisch oder Pude. Also das gibt's da nicht. Das schmeckt eigentlich alles schon so ein bisschen gleich.
Es kommt also auch auf die Würze drauf an, die man da dran macht. Das Dressing irgendwie sowas. Ja, da kann man das in eine gewisse Richtung lenken.
Wir haben am Anfang die Heuschrecken dann mit Salz anbraten, ein bisschen Salz dazu oder Pfeffer noch dazu. Aber braucht man eigentlich nicht. Wenn du es auf einen Salat machst, ist es perfekt.
Wie ist denn das eigentlich so vom Nährstoffgehalt? Das sind ja eigentlich gute Proteinquellen,
oder? Ja, absolut. Also über 50% Proteine. Mhm. Und auch für viele Sportler interessant, die das als Proteinquelle noch nehmen. Oder auch Vegetarier, Veganer. Ich weiß nicht, wir sind draufgekommen, es kam eine Doku-Sendung im Fernsehen über Vegetarier, die eine Proteinquelle gesucht haben. Und die haben das angefangen zu züchten. Also die waren jetzt nicht Vegetarier, weil sie die Tiere nicht essen wollen, sondern die waren gegen die Haltung von den Tieren. Dann haben sie halt festgestellt, dass die unwahrscheinlich viele Proteine haben. Einfach im Aufzucht. Es ist, braucht wenig Wasser, wenig Futter, wenig Platz. Viel effektiver.
Wie reagieren denn Menschen auf den ersten Bissen? Stellen die sich so an wie ich oder ist es nochmal
ein bisschen anders? Nein, eigentlich sind die, so ein bisschen schon. Ja, glaube auch. Also die probieren es und sagen, ja, ist gar nicht so schlimm. Mhm. Also ich habe mir das anders vorgestellt. So wie du gerade auch gesagt hast. Also du probierst, du siehst es, stellst das ganz anders vor und dann isst du das und dann sagst du, ja, so schlimm ist es gar nicht. Und es schmeckt nach Nuss und dann ist da der Kopf plötzlich weg.
Dann das sind halt Bilder im Kopf. Ja, genau. Also diese Bilder und dann Insekten und du hast die halt, oder gerade, ich sage es mal, Mehlwürmer, du kennst die aus einem komplett anderen Kontext. Ja. Und das ist dann, glaube ich, einfach schwierig. Ja. Wann hast du denn zum ersten Mal Insekten gegessen?
2015, gerade als ich die Doku angeschaut habe mit meiner Tochter und dann sagt meine Tochter zu mir, du Papa, das wäre was für die Salatbar. Als Topping obendrauf könnte man das nicht anbieten. Und dann habe ich gesagt, ja komm, war ich gleich Feuer und Flamme, habe gesagt, mir google mal, wer das anbietet. Dann haben wir einen Händler gefunden in Deutschland, der das vertreibt. Ja, meine Familie hat auch gesagt, das darfst du nicht anbieten. Da kommt keiner mehr in die Salatbar. Also die, wenn du Insekten hast, die bleiben weg. Also es war richtig so ein bisschen ein Zwiespalt. Und gut, ich hatte auch ein bisschen Respekt. Aber ich bin eigentlich so jemand, der das gerne mal probiert und macht. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, lass es uns am 1. April erst machen.
Ah ja, okay.
Und dann habe ich gesagt, wenn es schief geht, war es ein April-Scherz. Und wenn es gut geht, dann behalten wir es. Und wie du siehst, wir haben es jetzt schon seit 2015, also es läuft immer noch. Die Leute haben sich dran gewöhnt und du glaubst nicht, von welcher Altersspanne die das probieren. Also
komplett gemischt, oder?
Komplett. Also ich habe kleine Jungs, die kommen hier rein und sagen, ah, ich möchte gern von dem Grashüpfer da zwei Stück. Und dann kommt die Oma mit 80 und sagt, ich möchte auf meine Ofenkartoffel ein bisschen Mehlwürmer drauf. Und dann stehst du hinter der Theke und denkst, oh, okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Also Frank, wir sind jetzt in deiner Salatbar hinter der Theke und ich kann jetzt mal hier rein schauen, was ihr alles habt. Sieht unglaublich lecker aus, alles. Alles ganz, ganz frisch gemacht. Sag mal kurz, seit wann bist du heute auf den Beinen? Wann geht's bei dir los normalerweise?
Heute habe ich um 4:30 angefangen. Ich muss um 5 auf dem Großmarkt sein in Stuttgart, damit du noch ein bisschen raussuchen kannst, die schönen Sachen. Mhm. Dann kaufen wir ein, Karotte, Gurke, alles wird frisch einkauft bei den Bauern direkt, hier aus der Region. Dann fahre ich hierher und dann wird gehobelt und dann liegt alles frisch in der Theke.
Und dann gehen wir mal gerade hier ein Stückchen weiter rüber noch, weil hier sind die Insekten.
Genau.
Ja, deswegen sind wir ja auch so ein
separat für manche Kunden ganz wichtig.
Ja. Gibt es auch die Möglichkeit, dass ich jetzt herkomme und dass ich einfach mal so pur so mal vorher mal snacke, was ich auf meinen Salat habe?
Ja, klar. Wir lassen immer probieren. Also kosten tut eine Portion 3,50 zum Mitnehmen und im Einkauf. Also die Heuschrecken kosten über 350 Euro das Kilo.
Und das sind aber dann auch schon ordentlich viele, ne? Also so eine, wie viel wiegt so eine Heuschrecke?
Ja, paar Gramm.
Paar Gramm, ne? Also da hast du schon
auch einen großen. Durch das Gefriergetrocknete ist das sehr leicht. Und die Mehlwürmer, Buffalo-Würmer und die Grillen sind ungefähr bei 100 Euro das Kilo. Mhm. Aber das ist wirklich total leicht. Also das ist ja, da ist ja keine Feuchtigkeit mehr drin, kein Wasser mehr.
Jetzt hast du die hier in der Auslage, aber du musst die ja wahrscheinlich anders lagern, oder? Also die kommen
nur trocken lagern.
Einfach trocken
lagern, nicht im Kühlhaus, gar nichts, nur trocken und kühl. Also ganz normale Zimmertemperatur, trocken im Beutel kommen die. Die halten auch lang.
Das klingt eigentlich total optimal. Ich meine, was soll passieren? Ne? Soll ein Mehlwürmer drankommen oder was?
Nix. Also, deswegen.
Würdest du sagen, dass das Modell Insekten essen, ist das ein zukunftsträchtiges Modell? Also wird es mehr werden? Was glaubst du?
Ich habe es gehofft, dass es mehr wird, weil ich fand es als Produkt super. Wenn du denkst, dass du für ein Kilo Mehlwürmer nur ein Kilo Futter brauchst. Also das sind wechselwarme Tiere. Das heißt, die brauchen keine Energie für die Körperwärme wie wir. Also wir müssen ja essen oder Rinder oder Schweine oder Buden, was die da aufziehen, die brauchen ja für die Körperwärme Energie. Also und die brauchen das nicht. Du gibst denen ein Kilo Futter, gibt ein Kilo Masse. Und genauso mit dem Wasser und mit dem Platz viel, viel weniger. Und es ist eine gute Proteinquelle. Und es wäre gut zu züchten. Wobei in Deutschland darf man denen nur kontrolliertes Futter geben. Also ich würde denen auch mal Lebensmittelabfälle geben. Wäre kein Problem, meiner Meinung nach. Aber das darf man nicht in Deutschland. Die kriegen echt ganz normales, geerntetes Gemüse und so weiter, wie wir auch essen. Damit es also als Speiseinsekten gilt. Aber man könnte es ganz anders produzieren, in viel größeren Mengen. Jetzt macht man ja schon Mehl draus und kann Nudeln davon herstellen und so weiter. Ich finde es nicht schlecht, aber die Leute sind vom Kopf her leider noch nicht so weit.
Meinst du, das wird sich nochmal ändern? Ich meine, das ist ja erst seit, ich glaube, 2021 hat die EU das als Lebensmittel zugelassen, richtig? Das ist ja noch relativ am Anfang.
Ja, seit 23 darf man es auch vermahlen und so weiter. Ich habe das aber 2015 schon gedacht und es hat sich nicht viel verändert. Also die Nachfrage ist da, aber ist sehr gering.
Wie würdest du denn sagen, muss sich unsere Ernährung vielleicht auch generell verändern? Also jetzt gerade, wenn wir auf Industrienationen gucken, wir gucken auf eine wachsende, also eine krass wachsende Weltbevölkerung. Wir haben da einfach große Probleme, was die Ernährung angeht. Wie müssen wir uns da umstellen?
Ich glaube, die Umstellung ist schon ein bisschen da im Gange. Also wenn ich überlege, was ich früher an Pute auf den Salat anbraten habe, ist es bedeutend weniger geworden. Also die Leute gucken schon, was sie essen auf den Salat. Ein bisschen weniger Fleisch essen vielleicht ist ganz sinnvoll. Ich würde jetzt auch keine 200 Gramm Heuschrecken essen statt ein Steak. Also ich bin jetzt kein Vegetarier. Aber ich denke, man kann das ein bisschen reduzieren, das als was Besonderes sehen. Und wie gesagt, man könnte von dem viel mehr machen. Man könnte aus den Insekten viel mehr machen.
Frank, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Ich muss sagen, lecker war's. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gedacht. Für mich geht es gleich weiter nach Reutlingen. Und neben Insekten gibt es nämlich natürlich noch andere Möglichkeiten, klimafreundliche Proteinquellen zu produzieren. Wir lassen jetzt mal vegetarische und vegane Alternativen, die klammern wir einfach mal aus, kann man in den Shownotes nochmal nachlesen, da werden wir noch was anfügen. Und ich treffe jetzt gleich Petra Kluger, sie ist Professorin an der Hochschule Reutlingen und ist Expertin für In-vitro-Fleisch, auch total spannend. Also Fleisch im Labor gezüchtet. Und Frank, es wäre toll, wenn du mir noch ein paar Insekten nochmal einpacken könntest.
Mach ich gerne.
Für die Frau Kluger.
Mache ich gerne. Vielen Dank, Martin.
Ich bin jetzt hier in der Hochschule Reutlingen angekommen und an der Fakultät für Life Science geht Professorin Kluger mit ihrem Team den Fragen nach, wie eine Massenproduktion mit In-vitro-Fleisch, also mit künstlich hergestelltem Fleisch, gelingen kann, wie gesundes künstliches Fleisch aussehen kann und wie man das dann auch marktreif kriegt. Ich bin jetzt hier im zweiten Stock. Hier ist Zimmer 118, das Büro von Frau Kluger. Sie wartet auch schon auf mich.
Ja, hallo,
hallo, Frau Kluger. Hallo.
Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein können. Ich freue mich schon, bin total gespannt. Frau Kluger, Fleisch ohne Tiere zu töten, also im Labor gezüchtet, würden Sie sagen, hat das das Potenzial, die herkömmliche Fleischproduktion zu ersetzen?
Vielleicht in vielen Jahrzehnten, ja. Jetzt zu Beginn sicherlich erstmal noch ein Nischenprodukt.
Wo sind wir denn gerade? Wie ist der aktuelle Stand?
Also wir wissen ja seit 2013, dass es technologisch möglich ist. Also die Machbarkeit ist schon gezeigt. Aber das Herausfordernde gerade ist, wirklich große Mengen herzustellen und eben auch die Zulassungen dafür zu bekommen. Da gab es jetzt schon ganz gute Schritte in den USA, dass eben Produkte wirklich geprüft wurden und als sicher und damit eben zulassungswürdig eingestuft wurden. Aber die technologische Herstellung der großen Masse, da gibt es noch viel zu tun.
Wenn wir mal aufs Klima schauen, wie sind wir da einzuordnen mit im Labor gezüchtetem Fleisch versus quasi regulär gezüchtetes Fleisch?
Also generell muss man sagen, könnte man es auch ganz lassen, wenn alle sich vegetarisch ernähren würden. Muss man durchaus zugeben, ja. Also das ist schon eine technologische Lösung, um eben mehr Fleisch zur Verfügung zu stellen, das für die Umwelt weniger belastend hergestellt wird. Und dann kann man natürlich konventionelles Fleisch jetzt auch nicht pauschal einstufen. Da gibt es ja durchaus sehr gute ökologische Betriebe, die sicherlich da nochmal einen anderen Impact haben als diese riesigen Betriebe, wie man es zum Beispiel auch aus den USA kennt oder eben die klassische nicht artgerechte Tierhaltung. Und die ist zumindest laut theoretischen Schätzungen schon deutlich schlechter, was sowohl Wasser als auch Landverbrauch und eben wahrscheinlich auch Energieverbrauch betrifft. Und auf jeden Fall haben wir diese klimaschädlichen Treibhausgase, die hier deutlich höher sind.
Das heißt, man muss aber am Ende natürlich gucken, wenn man es dann hochskaliert, wie es dann genau aussieht. Kann man jetzt wahrscheinlich schwierig noch sagen, oder?
Es gibt einfach nur theoretische Daten und dann ist es immer schwierig. Also Sie können ja schlecht von dem Produkt, das es noch gar nicht gibt, in der großen Masse eine exakte Abschätzung machen. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen unfair. Ein ganz neues Produkt wird nie schon perfekt in der Herstellung sein. Da braucht man sicherlich auch noch ein paar Schleifen, um das zu optimieren. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall sehr hoch.
Wie ist es denn eigentlich geschmacklich und von der Textur? Ist das wirklich wie, ich sage jetzt mal so, richtiges Fleisch oder ist das anders nochmal?
Also leider habe ich es auch noch nicht gegessen, weil das immer genau bei dem Punkt, dass es eben noch gar nicht verfügbar ist am europäischen Markt. Was ich jetzt aus Internetberichten und mir selber auch angelesen habe, ist, dass es schon sehr ähnlich ist. Das sind diese Hähnchenprodukte und das kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn man vegetarisches, pflanzenbasiertes Produkt isst, ist das ja zum Teil auch schon total erschreckend ähnlich. Und so ein zellbasiertes Produkt hat ja vegetarische Bestandteile meistens jetzt am Anfang noch und die tierischen Zellen und daher wird es sehr ähnlich sein.
Jetzt sind Sie ja Expertin für In-vitro-Fleisch. Was ist das denn genau?
Also die Idee dahinter ist, dass wir nicht pflanzlich das Fleisch herstellen, aber eben auch nicht konventionell vom Tier direkt geschlachtet, sondern dass wir aus den Tieren Zellen entnehmen, also die Bausteine, auch aus denen auch das Fleisch, das konventionell hergestellte Fleisch ist, und das dann im Labor praktisch wachsen lassen und so Fleisch züchten, ohne dass ein Tier getötet werden muss.
Im Labor wachsen lassen, wie geht das?
Also das ist eigentlich, was man klassischerweise aus der Zellkultur kennt, wenn man in der Biomedizin unterwegs ist. Ich entnehme die Zellen, das sind ganz gar nicht so viele, die sieht man auch nicht mit dem bloßen Auge. Die wachsen in so einer Nährflüssigkeit, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine gute Suppe. Ja, also da sind Salze drin, da sind Zucker drin, da sind Aminosäuren drin. Dann braucht man noch so ein paar andere Faktoren wie Proteine, dass die Zellen eben Nahrung haben und dann vermehren die sich. Und das ist tatsächlich ein Knackpunkt, dass die sich wirklich sehr vermehren müssen, um so eine große Menge herzustellen, um dann so ein Fleischprodukt zu erzeugen. Und wenn ich aber diese große Menge habe, dann ist das wie so ein Ausgangsmaterial, aus dem ich dann auf verschiedene Wege nachher ein fleischähnliches Produkt herstellen kann. Das kann sein, ich habe so ein Gerüst, das essbar ist, zum Beispiel aus diesen pflanzlichen Materialien, oder ich vermische die Zellen mit diesen pflanzlichen Materialien und kann über 3D-Druck hier sogar Steak-ähnliche Konstrukte herstellen. Ich denke, die ersten Produkte, die wir sehen, sind so undefinierte Maultaschen oder Seitenwürstchen, also wo ich praktisch diese Zellmenge einfach ohne eine gewisse Struktur schon wie so ein Brät verwenden kann.
So hackfleischmäßig einfach.
Genau, oder fast noch feiner, genau, aber in die Art. Und daraus kann ich ja Verschiedenes formen.
Über welche Zeit reden wir dann da, wenn das wachsen muss? Also, dass man genug hat, um jetzt mal, bleiben wir bei einem guten Beispiel, eine Maultasche, um da genug Füllungen zu generieren. Wie lange dauert das?
Also es ist so, im Endeffekt, sagen, wenn wir später die Produktion richtig gut haben, dann, also, oder auch wenn wir es jetzt im Labor machen und es ist noch nicht optimal ausgereift, wird es ein paar Wochen dauern. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man schaut, wie lange die Tiere natürlich wachsen müssen, also ein Rind wird ja meistens im Alter von 1-2 Jahren geschlachtet, ist das natürlich schon mal deutlich schneller. Aber das ist eben genau Ziel der ganzen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, dass hier sehr schnell eben diese hohe Zellmenge erreicht wird, wodurch eben auch fürs Klima zum Beispiel eben diese Gase eingespart werden können. Und dass ich eben nur das züchte, was ich wirklich brauche und nicht das ganze Tier, wo die Hälfte nachher im Müll landet, sind eben solche Punkte zur Effizienzsteigerung, wenn man so will.
So ein Preisschild kann man da natürlich noch gar nicht dran machen, ne? Oder ist es schwierig? Was würde die Maultasche kosten?
Also im besten Fall kostet sie so viel wie eine normale Maultasche oder ist vielleicht sogar billiger, aber da sind wir definitiv noch nicht. Mhm. Also der Burger 2013 war ja unglaublich teuer, weil es halt auch der erste und Prototyp und überhaupt war. Der hat ja, weiß nicht, 250.000 Euro oder so gekostet, so ein Patty. Aber die Firmen sagen, es ist noch nichts auf dem Markt, deswegen Betonung auf sie sagen, dass man jetzt schon so ein Kilo durchaus für 20 Euro oder so hinkriegen kann. Mhm. Das Ziel ist schon wirklich, da Alternativprodukte zu erzeugen, die wahrscheinlich am Anfang erstmal noch höhere Kosten haben, wie jetzt die konventionellen Fleischprodukte. Das sehen wir auch bei den vegetarischen Produkten. Nebenbei bemerkt eigentlich auch schon ein bisschen Quatsch, ja, dass so ein vegetarisches Schnitzel viel mehr kostet, wie wenn ich eins vom Tier irgendwie kaufe. Aber Ziel ist da eben ganz klar, hochwertige Produkte zu schaffen, die aber auch für Verbraucherinnen und Verbraucher erschwinglich sind.
Wo sehen Sie denn die Schwierigkeiten bei In-vitro-Fleisch oder die, nennen wir es mal, die Herausforderungen, die da in den nächsten Jahren auf Sie warten?
Also wir sprechen auch gern von kultiviertem Fleisch, weil mit In-vitro die Leute eher weniger anfangen können. Naja, es gibt natürlich, also die technologische Machbarkeit ist gezeigt, das ist ja schon mal super. Und es ist ein biotechnologischer Prozess, der ist ähnlich wie Bierbrauen eigentlich. Da habe ich auch Zellen, die in einem Fermenter irgendwas produzieren und das ist ja durchaus beliebt und anerkannt und wird getrunken, ohne dass da irgendwelche Diskussionen stattfinden. Also heißt, wir haben zum einen schon auf der technologischen Seite noch Punkte, die optimierbar sind, eigentlich an jedem Weg in der gesamten Produktionskette, weil es gibt ja den Prozess noch nicht, dass ich alles kostengünstiger hinkriege, dass ich alles energiesparender hinkriege. Also da kann man fast überall, wo man den Finger drauflegt, noch optimieren, einfach weil wir ganz am Anfang sind. Das ist, glaube ich, normal. Und eine ganz große andere Herausforderung ist sicherlich sowohl zum einen die Akzeptanz bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern und vielleicht auch die Offenheit in der Gesellschaft und vielleicht auch im politischen Umfeld. Ja, also es gibt da durchaus Bestrebungen von anderen Ländern, die das gleich komplett verbieten wollen, was ich sehr schade finde, weil das wird ein Nischenprodukt am Anfang. Also da muss eigentlich niemand Angst haben, dass Betriebe geschlossen werden oder so. Aber dass man da gleich von vornherein wieder irgendeine Technologie probiert, schon im Keim zu ersticken, das ist halt schade, weil es gibt eine große Chance. Und da sehe ich eigentlich fast die höchste Schwierigkeit, dass irgendwie aufgrund von vielleicht zu wenig Wissen auch, wie das funktioniert oder aus Ängsten, die gar nicht unbedingt begründet sind, hier Steine in den Weg gelegt werden. Denn das Gute ist ja bei den Produkten, wird es durchaus auch pflanzliche Komponenten geben. Also die landwirtschaftlichen Betriebe könnten hier genauso auch Produkte zuliefern. Also es könnte auch ein ganz neuer Markt werden.
Frau Kluger, wir sind jetzt hier im Labor und hier entsteht Fleisch aus dem Labor. Genau. Wo sind wir genau? Was passiert hier sonst noch alles? Also es sieht sehr, sehr spannend aus. Sehr viele labortypische Geräte, den Mikroskop. Ich sehe hier einen 3D-Drucker sogar und noch hier ein Modell, wo man so ein CAD-Modell, also da sieht man jetzt auch schon direkt ein Steak abgebildet. Aber was passiert hier alles genau?
Also es ist ein biologisches Labor, in dem biologische Arbeiten vor allem eben mit Zellen stattfinden. Das sind menschliche Zellen, aber auch tierische Zellen, wie eben dann beim Fleisch, aber auch menschliche für biomedizinische Anwendungen. Wir haben hier klassischerweise eben solche großen Bänke, unter denen gearbeitet wird, dass es schön steril ist, dass wir nicht die Zellen kontaminieren mit Bakterien zum Beispiel. Und dann gibt es auch noch solche Schränke, sogenannte Inkubatoren, die 37 Grad haben, dass die Zellen sich recht wohlfühlen beim Wachsen, weil die sind ja dann eine Weile und kennen eben aus dem Körper eben die warmen Temperaturen. Und was wir jetzt hier unter einer Bank machen, ist, dass der Landes hier das Fleisch, das wir vom Metzger holen, erstmal klein schneidet in ganz kleine, feine Stückchen. Und das könnte also genauso in der Küche passieren. Das ist ein Schneidebrett und ein sehr scharfes Messer. Und daraus gewinnen wir jetzt als allererstes mal unsere Zellen. Also was ganz Natürliches eigentlich, weil wir aus dem Tier die Zellen jetzt aus dem Gewebeverband herauslösen. Dazu werden diese Zellen verdaut, wie das auch beim Essen passieren würde, also mit Enzymen. Und die werden aus ihrer Umgebung dann vereinzelt, dass die nicht mehr in diesen Muskelsträngen sind, sondern wirklich so zu einzelnen freischwimmenden Zellen optimalerweise sich herauslösen.
Wir haben jetzt hier einen 3D-Drucker, den ich aus einem anderen Kontext kenne, muss ich sagen. Also ich kenne es, dass dann solche Kunststoffteile gedruckt werden können.
Also das ist auch das Klassische. Tatsächlich kommen diese ganzen Druckverfahren natürlich aus nicht lebendigen Systemen. Und wir sprechen hier vom Bioprinting dann auch, also weil wir biologische, lebende Zellen und biologische Bestandteile verarbeiten. Und das sind jetzt nicht pure Zellen, sondern wir haben eben eine sogenannte Biotinte. Das heißt, wir haben hier in dem Fall pflanzliche Materialien, die dann gemischt werden können mit Zellen und die dann nachher zum Aufbau, zum additiven, also schichtweisen Aufbau von solchen kleinen Mini-fleischähnlichen Produkten verwendet werden können.
Ich finde es unglaublich spannend, dass hier einfach so ein mini-kleines Steak liegt und das hat sowas von Science Fiction.
Sieht irgendwie schon ganz appetitlich einfach aus, gell? Man könnte schon fast so, in die Pfanne
schmeißen. So ein bisschen Star Trek irgendwie habe ich gerade im Kopf, ich weiß auch nicht.
Wie hat sich denn die Lebensmittelproduktion in den letzten Jahrzehnten verändert?
Was man natürlich von außen beobachten kann, ist, dass es schon eine starke Industrialisierung natürlich ist. Es wird viel natürlich auf den Preis geachtet. Ich glaube, das ist in Deutschland wirklich auch besonders schlimm. Und da können wir Verbraucherinnen und Verbraucher uns wahrscheinlich auch ein bisschen selber beim Gewissen packen, weil letztendlich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sind wir, glaube ich, sehr stark auf den Preis fokussiert. Viele können es nicht anders, aber viele wollen es auch nicht anders. Und ich glaube schon, dass dieser verblümte Blick, dass man sich die Kühe auf der Weide vorstellt, die da saftige Bergkräuter vor sich hinkauen, gemütlich. Das ist halt gerne im Hinterkopf von jedem. Aber wenn man ehrlich ist, wissen auch die meisten, dass das so nicht ist, sondern dass das wirklich weit weg von der althergebrachten Produktion ist, sondern das ist auf Preis und Masse optimiert.
Würden Sie dann sagen, wir müssen eigentlich zwangsläufig unsere Ernährungsgewohnheiten, also unsere Essgewohnheiten anpassen?
Das kommt ja immer drauf an, woher der Zwang kommt, nicht wahr? Also wenn ich aufs Klima und so schaue, dann würde ich sagen, ja. Auf der anderen Seite ist ein jeder, mich inklusive, dann halt auch selbst dafür verantwortlich, sich einzuschränken. Und das klappt ja, wenn man mal die Klimaziele anschaut, für mittelgut, würde ich sagen.
Ja,
eher schlecht.
Glaube ich, optimistisch formuliert.
Ja, ich kann sagen, also weil klar, man weiß, man sollte nicht mehr in Urlaub fliegen und fliegt halt trotzdem. Also das ist immer, wenn es dann einen persönlich trifft, schwierig. Ich glaube schon, was ich so bemerke jetzt, wenn ich auch mit den Studierenden spreche, ist, dass man sich mehr über Ernährung Gedanken macht, was ja schon mal ein erster Schritt ist. Und letztendlich darf ja auch jeder, wir sind ja ein freies Land, Gott sei Dank, darf ja jeder selber entscheiden. Aber ich glaube schon, dass viele vermehrt jetzt schauen, ob sie vielleicht auch mehr vegetarisch sich ernähren. Das wäre ja, wie gesagt, eigentlich die allerschlauste Lösung. Oder zumindest nicht jeden Tag Fleisch isst. Also ich weiß noch, vor 20 Jahren, da hat man ja einfach, was weiß ich, jeden Mittag Fleisch. Man ist ja so sozialisiert, Fleisch und Beilage. Abends Wurst und so oder vielleicht nochmal Fleisch. Also das muss, glaube ich, nicht sein. Das sind unsere Großeltern und die Generationen davor natürlich schon in dem Sinne klimafreundlicher unterwegs gewesen bei den Ernährungsgewohnheiten.
So mit dem klassischen Sonntagsbraten, genau. Zum Beispiel. Ne? Also genau. Würden Sie sagen, dass die verändernde Umwelt, also Sie haben gerade auch Klima angesprochen, dass wir deswegen vielleicht auch Produkte in Zukunft gar nicht mehr bei uns so richtig anbauen können? Also dass es gar nicht mehr möglich ist und dass wir deswegen auch, ich sage jetzt mal, die woanders herholen müssen? Oder jetzt vielleicht auch Produkte, ich sage zum Beispiel Soja oder sowas, vielleicht ist es klimatisch bald so, dass man das bei uns sehr gut anbauen kann. Zum Beispiel, was meinen Sie dazu?
Also Soja kann man tatsächlich schon anbauen. Da braucht man gar nicht mehr in die Zukunft schauen. Also ich glaube, dass wir in Deutschland das Privileg haben, sage ich mal, dass wir sehr viel fruchtbare Fläche haben. Wenn wir jetzt mal weiter in den Süden schauen oder egal wohin, dann ist das im Verhältnis deutlich schlechter. Von daher ist es auch immer schwierig, wenn ich hier in Diskussionen bin. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass irgendwie vielleicht in diesen Dürresommern oder so, aber irgendwie reicht die Fläche ja schon aus und die Supermärkte sind voll. Aber vielleicht auch mit diesen ganzen Lieferketten, wenn man das anschaut, das ist natürlich schon wichtig, dass man vielleicht zusätzliche Standbeine aufbaut, die auch nicht so wetterabhängig sind in Zukunft. Ich glaube, da ist jedes Land gut beraten, in so eine Richtung zu denken. Und sicherlich wird es andere Länder viel härter treffen wie uns. Das muss ja auch klar sein. Sieht man ja schon an den Migrationsströmen. Vielleicht kann man in Zukunft hier auch mehr Orangen anbauen. Ich weiß es nicht. Aber sind wir froh, dass wir überhaupt so viel bei uns anbauen können. Also das ist schon eigentlich ein Luxus, in dem wir leben.
Frau Kluger, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat großen Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Und ich bin gespannt, wann und ob Fleisch aus dem Labor irgendwann im Kühlregal auftaucht. Danke Ihnen.
Danke auch.
Was für ein spannender Tag. Ich muss schon sagen, es hat mich schon Überwindung gekostet, Mehlwürmer zu essen. Bei Grillen und Heuschrecken, komischerweise, das fand ich gar nicht so schlimm. Generell aber Insekten essen, ich meine, die Vorteile, die liegen schon auf der Hand. Ich kann aber auch den Ekel verstehen. Also gerade, wenn Würmer und Insekten noch nicht verarbeitet sind, also wenn die noch am Stück so über den Salat drüber, kann schon verstehen, wenn da Leute Probleme mit haben. Und was In-vitro-Fleisch angeht, das scheint noch ein ganz schön weiter Weg zu sein, den wir da gehen müssen. Aber vielleicht klingt ja Fleisch aus dem Labor irgendwann nicht mehr nach Science-Fiction. Mal schauen. Wenn ihr gerne mehr Informationen über das Thema Ernährung der Zukunft haben möchtet, dann kann ich euch unsere Shownotes empfehlen. Schaut da mal rein, da findet ihr verschiedene Links und weitergehende Informationen. Und natürlich lohnt sich auch ein Blick auf unser Instagram-Profil @gesundnah. Hier könnt ihr gerne Fragen und Anregungen und auch Themenvorschläge an uns schicken. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Wäre schön, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Ich bin Martin Hoffmann. Wir hören uns.
Gesundnah, der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.